wenn ich jetzt anfange, wieder drüber reden, es ist immer so ein bisschen Gänsehaut-Feeling.
Eine lockere Atmosphäre und da passiert natürlich immer Lustiges.
Aber es hat sicher Stoff dahinter.
Unser sportlicher Stammtisch.
Wieder Gänsehaut, voll geil.
Mittendrin steht nur der Ball.
Servus und herzlich willkommen zu Eisbrecher, dem Eishockey-Podcast der Oberösterreichischen Nachrichten. Mein Name ist Markus Prinz und heute holen wir uns einen Mann vor das Mikrofon, der lange auf eine Rückkehr in diesem Podcast warten musste. Viel zu lange, wenn man das genau nimmt. Er ist fast auf den Tag genau 4 Jahre oder umgerechnet exakt 100 Folgen nicht mehr zu Gast gewesen. Seither haben wir mit dir einfach viel zu wenig geplaudert. Gerd Kragl, servus, danke, dass du da bist und servus, wie geht's dir?
Hallo, ja, danke zuerst einmal, dass ich wieder da sein darf, ist echt schon lang her. Und ja, ich bin schon wieder gespannt, was für Fragen kommen, was für Statistiken und weiß nicht, was alles aus der Vergangenheit kommt. Und ja, es ist viel Zeit vergangen seit der letzten Folge und ich freue mich, dass ich wieder da seid.
Ah, du hast mir durchschaut. Ich würde gerne im ersten Teil ein bisschen über die Pause sprechen, in der wir uns noch befinden, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme zumindest. Dann ein bisschen zurückblicken auf die Saison und ein bisschen im dritten Teil ein bisschen ausblicken auf das, was noch kommen wird und kommen könnte. Darf man das so handhaben?
Natürlich.
Die erste Frage ist immer wie immer die allerbanalste. Wie geht's dir denn aktuell?
Gut, also ich fühle mich körperlich gut, mental wieder frisch und aufgeladen jetzt im Break auf jeden Fall. Und ja, kann mich nicht beklagen.
Wir zeichnen, ich habe schon erwähnt, wir zeichnen dieses Gespräch in der Olympiapause auf, während zum Beispiel dein Teamkollege Johan Obitu seine ersten Olympischen Spiele bestreitet. Und ich möchte mit ihm ein bisschen anfangen. Wie sehr freust du dich für ihn?
Sehr. Also generell freut es mich, dass jetzt Olympia ist und dass man da hochklassiges Eishockey in Europa schauen kann. Und natürlich für ihn ist das, glaube ich, Wahnsinn, hat er sich verdient mit der Karriere, die er schon hinter sich hat. Und er ist doch nicht mehr der Jüngste und das dann halt so in seinem Alter mit 36 jetzt noch klappt, ist natürlich voll schön. Und ich glaube, dass unser hilft, weil er halt viel Erfahrungen mit in unseren Verein bringen kann.
Wie verfolgst du seine Spiele? Bist du da wirklich live dabei oder bist du vielleicht sogar ein bisschen ein Frenchie bei den Olympic Games?
Nein, also Frenchie bin ich nicht. Ich schaue halt einige Spiele, aber alle gehen sich nicht aus. Bin trotzdem daheim, einteilt nachmittags. Aber ja, ich liebe attraktives Eishockey anzuschauen und natürlich sind da andere Spiele auch dabei.
Und man muss ja sagen, wer sich gewisse Spiele angeschaut hat bei diesem Turnier, das ist ja fast wie ein anderer Sportart.
Ja, voll. Ich glaube, das nur einmal kleinere Eis, das NHL-Eis, macht es natürlich nur einmal schneller und härter alles. Und ja, das hat man, ich glaube, seit 12 Jahren jetzt nicht gesehen, dass die NHL-Spieler alle dabei sind. Also schon was ganz Besonderes.
Gibt es irgendwas, was dich an diesem olympischen Turnier überrascht hat bis jetzt?
Ja, ich glaube generell die Italiener gleich mal am Anfang. Das war überraschend, dass die gegen die Schweden eigentlich so gut dagegen halten. Ja.
Und ich glaube 2-5 verloren,
ja, wenn genau. Ich richtig bin. Und generell einfach, es ist so eng alles, alle Spiele eigentlich. Also sicher ist Kanada nur mehr eine Nummer für sich, aber die anderen Teams, alles ist so eng und alles schon so auf einem hohen Niveau, dass es einfach jedes Spiel attraktiv ist zum Anschauen.
Wer wird denn Olympiasieger?
Ja, ich muss eh mit Kanada gehen. Also die haben einfach die beste Mannschaft.
Alles, was die bis jetzt gesagt hat, war einfach überragend. Ja. Genau. Wie verfolgst du generell, du bist, ich glaube, das darf man verraten, du bist generell, glaube ich, insgesamt ein bisschen ein Sportfan. Wie verfolgst du den Rest der Olympischen Spiele? Oder was sind die Sportarten, die dich vielleicht besonders interessieren?
Mich interessieren, wenn ich ehrlich bin, eigentlich dann eher so die Randsportarten jetzt, die man sonst nie so sieht. Also sicher kriege ich mit, was beim Skifahren passiert und so, aber ich weiß nicht, letztens habe ich einfach Halfpipe, Snowboarden und sowas geschaut, weil ich finde, solche Sachen werden eigentlich sehr unterschätzt, wie anspruchsvoll das ist. Oder jetzt haben wir gerade nur Rodeln geschaut oder so Skeleton-Sachen, das ist einfach verrückt, was die Leute leisten und es schaut oft einfacher aus, als es ist.
Aber da sind die Olympischen Spiele ja dann prädestiniert dafür, dass man, dass sie da eine Bühne, eine würdevolle Bühne kriegen quasi und dass man das dann auch schaut, ja genau. Es hat in dieser Pause aber nicht nur Wintersport gegeben, sondern in diese Pause ist auch der Super Bowl gefallen und wir haben vergangene Woche haben wir am Montag beim Training zugeschaut und da ist am Eis etwas Seltsames passiert. Da sind die Schläger kurzerhand getauscht worden, Handtücher sind in die Hosen hinten hineingewandert und gespielt habt ihr mit einem Football. Was hat es damit auf sich und wie ist es am Eis American Football zu spielen?
Ja, also grundsätzlich war es so, dass wir 5 Tage frei gehabt haben, Montag bis Freitag und dann 3 Tage Training und der Montag war so der letzte Trainingstag von der Sequenz.
Okay.
Und ja, der Super Bowl zum Schauen ist eben nicht ausgegangen, weil wir am nächsten Tag in der Früh bald da sein müssen haben. Und ja, wir sind trotzdem alle Super Bowl begeistert und wir haben so ein teaminternes Ergebnisspiel gemacht. Und ja, dann war es halt am Ende vom Training eigentlich aufgelegt, dass wir eine Runde Flag Football spielen am Eis.
Ja, es hat irrsinnig interessant ausgeschaut. Du warst da auch tatsächlich irgendwie vorn dabei. Also wenn ich es richtig gesehen habe, definitiv kein Verteidiger, sondern ganz vorne in der O-Line quasi. Wie sehr bist du persönlich im Football-Game drin?
Ja, wir spielen jetzt schon seit einigen Jahren Fantasy-Football.
Habt ihr da eine eigene Liga?
Haben wir eine eigene Liga in unserer Mannschaft. Das heißt, durch das wächst man eigentlich jedes Jahr wieder eine und lernt neue Spieler kennen, aber und da macht halt das Spiel schauen am Sonntagabend ein bisschen mehr Spaß. Also so Playoffs zum Beispiel klingt so komisch, aber habe ich eigentlich gar nicht wirklich verfolgt in der NFL, weil da ist die Fantasy-Football-Liga schon vorbei eben, die geht nur im Grunddurchgang.
Genau, ja, die 17
Runden. Und genau, und ja, da verfolgt man es halt viel mehr und ja, und dann ist halt lustig, wenn man gegen einen anderen spielt aus der Mannschaft, dass man eigentlich gemeinsam Football schaut und dann ärgert man sich und so. Und das, ja, so verfolgen wir schon immer mehr, ja.
Hat ein bisschen einen Reiz auf jeden Fall, genau. Gehen wir zur Pause an sich zwischen dem jüngsten Spiel und dem nächsten Duell in der kommenden Woche. Also in dieser Woche, am Mittwoch, liegen exakt 17 Tage. Das ist ungewöhnlich lang. Wie verbringt man diese Zeit?
Ja, zuerst einmal 5 Tage weg vom Eishockey, weg von der Eishalle.
Das heißt auch komplett wirklich weg?
Ja, weg. Also ich war in Kärnten auf Urlaub mit cool. Freunden und mit Familie. So, da hat es ziemlich viel geschneit und so. Einfach wirklich einmal andere Umgebung, andere Leute sehen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man da einmal andere Gesichter sieht und einfach nicht an Eishockey denkt.
Als Skifahren geht es ja aus? Oder, nein. Oder ist es zu gefährlich?
Nein, wir waren nur... Also mir ist es gefährlich und ja, ein bisschen im Schnee wandern mit den Kindern, waren wir in der Therme und solche Sachen. Einfach ganz andere Prioritäten setzen einmal für ein paar Tage. Und ja, und dann haben wir eben das Break auf so Sequenzen aufgeteilt. Also dann eben, wie vorher schon angesprochen, Samstag bis Montag waren richtiger Arbeitstag. Also das haben wir gescheit geschult. Dann war der Dienstag wieder frei und dann nur mal 3 Tage Sequenz, wo wir auch intensives Training gehabt haben, aber mit mehr taktischen Input wieder und ein paar Dinge, die wir halt einfach optimieren müssen. Da haben wir ein bisschen Video geschaut und ja, und dann haben wir am Freitag, also in der zweiten Sequenz,
dann genau, da wäre das Testspiel gewesen.
Genau, oder? Da wäre das Testspiel gewesen, das abgesagt worden ist. Dann haben wir ein teaminternes Scrimmage gemacht und halt gespielt, eben mit verschiedenen Ausgangssituationen. Also wir haben nicht einfach die Scheiben reingehauen und gespielt, sondern mit einem Bull in der offensiven Zone gestartet und so halt ja, Teile des Spiels simuliert versucht zu simulieren.
Genau. Ja, genau. Kannst du dich persönlich an so eine lange Pause erinnern?
Ich habe leider 2 in der Saison gehabt, wo ich verletzt war.
Also so eine generelle eishockeyfreie Zeit, wo du nicht einmal Spiele vor der Tribüne verfolgen kannst?
Nein, eigentlich nicht. Sonst war immer nur 1 Woche. Und ist einmal was anderes, aber schauen wir, ob es uns gut oder schlecht hat. Aber grundsätzlich haben wir viel und hart gearbeitet. Also ich glaube eher, dass uns zugute gekommen ist jetzt, dass wir da an ein paar Dinge arbeiten können haben in der Pause.
Das heißt, du blickst, jetzt sind wir schon am Ende dieser Pause quasi angekommen, du blickst mit einem positiven Gefühl darauf zurück.
Auf jeden Fall, ja. Weil es eben auf der einen Seite gute Erholung und vor allem das Mentale dahinter, dass es wirklich Zeit war, mal 5 Tage weg sei. Andererseits aber körperlich eigentlich wie ein Aufbau, so ein Minicamp war. Mhm. Und was uns sicher jetzt im hoffentlich nicht Sprint, sondern Marathon helfen wird in der Saison.
Bevor wir zum Rückblick auf die Saison kommen, habe ich mir ein kleines Pausenspiel für dich überlegt. Diesmal geht es um Zahlen und Statistiken. Welch ein Wunder. über dich und über die Blackwings wohlgemerkt, ein bisschen ein Zahlenmensch bist du ja, oder?
Ja, eher Zahlen als Sprache.
Okay. Dann würde ich mit der ersten Aufgabe starten. Wann, wo und gegen wen ist dir dein erstes Tor gelungen?
In Linz gegen Bozen. Jetzt Bundesliga so.
Ja, Bundesliga.
Ja, in Linz gegen Bozen war das.
Kannst du das ungefähr einordnen?
Wann es war?
Ja, ja.
Ich weiß, dass der Rick Schofield vor dem Tor gestanden ist. Das heißt, das war Saison 17-18.
Es war Saison 17-18? Ich habe einen anderen Gegner da. Ich hab's Neumann.
War es Neumann? Wir haben ähnliche Adressen.
Und es war auf jeden Fall, und das ist eigentlich das Besondere, und darum will ich darauf aussehen, weißt du, das Würfel des Pflichtspielers für dich war? Es war das 13. Pflichtspiel im Dress der Blackwings. 13
so und 20 dann. Oder so hätte ich gesagt.
Nein, 13. Ja. Pflichtspiel mit für die Nummer 13 und genau. So, oh, cool. Genau. Coole Zahlen. Gegen welches Team hast du die meisten Spiele absolviert? Was schätzt du? Es sind 40 an der Zahl.
Boah. Ich würde so Innsbruck sagen.
Es ist Graz.
Graz.
Graz, 40 Spiele, genau. Du hast einen einzigen Scorerpunkt in einem Special Team erzielt. Wo? Es war shorthanded. Das glaube ich kann man verraten.
Bundesliga.
Du hast einen Assist gegeben in Unterzahl.
Keine Ahnung, muss ich ehrlich sagen.
Am 26.09.2021 in Laibach. Also, ja, wir sind ziemlich tief drin in dem Game.
Ja, voll. Ja. Kann ich mich nicht mehr erinnern, muss ich ehrlich sagen.
Du hast nur gegen 3 Teams in der Liga in deiner Karriere nicht gepunktet. Gegen welche?
Pioneers,
richtig. Und dann sind es 2, ich sag das gleich, 2, die nicht mehr in der Liga sind.
Ja.
Es sind sogar 2 Hauptstadtclubs.
Ja, voll Zagreb, hätte ich gesagt.
Ja, Zagreb ist.
Ja, und Budapest.
Nein, oder? Budapest müsstest du ja angeschrieben haben.
Stimmt, ja.
Aber es ist Nachbarland. Bratislava.
Ja, Bratislava.
Genau. So, gegen welche Teams hast du die meisten Scorerpunkte erzielt? Und zwar 6 jeweils.
Wien,
richtig. Und?
Habe ich schon mal 6 gegen eine Mannschaft gemacht.
Ja?
Graz, wenn ich gegen die am öftersten gespielt habe.
Nein, es war in dem Fall so tatsächlich Innsbruck.
Ja?
Genau, okay. Innsbruck und Wien, genau. Welcher Runde kommt für dich an gespielten Spielen als nächster? 300 gespielte Spiele, 350 gespielte Spiele, 400 gespielte Spiele oder 450?
400?
400, tatsächlich, genau. Bezogen auf die Blackwings, gegen welches Team habt ihr die meisten Spiele absolviert? Insgesamt.
In der Geschichte.
In der 25, 26-jährigen Liga-Geschichte.
Wien.
Villach. 184. Okay.
Das heißt, ich habe gerade so an die Playoff-Serien und so gedacht.
Ja, genau. Aber du musst an früher denken.
Ganz früher war Villach genau, oft.
Die erste Saison im
der Meister
Halbfinale.
War in Villach.
Meister waren in Villach. Davor,
stimmt,
ja. Das Jahr davor das Finalniederlage in Villach.
Ja, da war ich noch gar nicht so im Eishockey.
Das stimmt.
Das war vor meiner Zeit.
Ja. gegen welches Team ist den Blackwings der höchste Sieg gelungen? Oder sind die höchsten Siege eigentlich gelungen?
War letztes Jahr gegen Asiago, das war hoch. Das war, glaube ich, 8-1 oder so.
Nein, es geht nur ich. Ich sag das Ergebnis.
Ja.
12-2 und 10-0.
Mm.
10-0 hat es danach auch nochmal gegeben.
Ich überlege gerade, da war das eine Jahr, wo Zagreb schon ziemlich eingegangen ist, aber nein, da war es schwer
nur, da. Da waren es nur, glaube ich, also das waren auf jeden Fall keine, nicht zweistellig.
Boah, bin überfragt, muss ich ehrlich sagen.
10-0 hat es danach in jüngerer Vergangenheit nochmal gegen Laibach gegeben. Gemeint ist aber mit diesem mit 12-2 und 10-0 ist Graz. Und zwar relativ bald am Anfang einmal. Der Blackwings-Historie.
Aber nicht mehr am Schirm.
Was würdest du schätzen, wie oft nach 43 gespielten Runden, wie oft hat man 55 Punkte oder weniger gehabt? Und da sind wir schon wieder fast beim Saisonstart und bei der bisherigen Saison, aber was würdest du schätzen?
Das ist jetzt das vierte Mal.
Es ist das dritte Mal nach 2021 und 2021-22. Okay. Genau. Was war der Bestwert nach 43 Runden? Nur, dass man Einordnung hat. Was würdest du schätzen?
87.
Es war die Meistersaison 11-12 und da waren es 95 Punkte.
95.
Also exakt 40 mehr, als man jetzt aktuell hat. Genau. So, als wir das erste Mal miteinander gesprochen haben in diesem Podcast vor 100 Folgen, dann war das war ein Zeitpunkt des Wandels. Falls du dich erinnern kannst, der Philipp Lukas hat gerade die Steelwings fertig gecoacht in der Saison, aber es war schon klar, dass er zu euch kommen wird und als Trainer und sportlicher Leiter übernehmen wird. Was hat sich seither verändert oder ist es überhaupt irgendwie vergleichbar?
Ich glaube, es hat sich sehr viel verändert, aber die Identität vom Verein ist immer gleich geblieben. Das muss ich schon sagen, also das wie der Verein sie präsentieren wie nach außen und einfach der Stil vom Eishockey, glaube ich, der ist trotzdem eigentlich immer gleich geblieben und dass man da ein harter Gegner sind und einfach hart gearbeitet wird bei uns in der Stadt generell. Aber natürlich ist das ganze Konstrukt im Hintergrund, da sind natürlich viel da. Also aber die ganzen Mitarbeiter, wie jetzt Prozesse ablaufen, so, da ist sehr viel optimiert worden. Was nicht heißt, dass vorher schlecht war, aber es ist einfach optimiert worden und es wird sehr viel durcheinander, was trotzdem früher oft war, wo wer nicht gewusst hat, wer ist jetzt ein Ansprechpartner für Tickets, wer macht das, ist jetzt sehr klar eingeteilt und es herrschen weniger Hintergrundgeräusche so im Verein und es ist eine sehr angenehme Arbeitsatmosphäre geschaffen worden.
Ich wollte gerade sagen, das ist dann für euch wahrscheinlich auch angenehmer zum Arbeiten.
Genau.
Wir sind endgültig im zweiten Teil unseres Gesprächs angekommen, also beim Rückblick auf das bisher Gezeigte in dieser Saison. Und Hand aufs Herz, hättest du dir vor der Saison gedacht, dass ihr mit so vielen Rückschlägen konfrontiert sein werdet?
Nein, hätte man nicht gedacht, muss ich ehrlich sagen. Also wir haben gewusst, es wird eine harte Saison. Also wir haben es jetzt nicht nur aufgrund des Erfolgs vom letzten Jahr irgendwie heuer leichter genommen, das auf keinen Fall. Aber uns hat schon oft deppert erwischt, sage ich jetzt einmal. Also wir haben sich dann oft das Leben selber schwer gemacht und dann mit Gewalt versucht, irgendwas wieder hinzubiegen, was dann eigentlich wieder in die falsche Richtung gegangen ist. Dann trotzdem einige Verletzte. Es waren sehr viele Rückschläge in der Saison, die so nicht vorhersehbar waren und wo es keiner glaubt hat, dass es so kommt. Aber ich glaube trotzdem, dass wir uns immer wieder zumindest kurzfristig gefangen haben. Aber leider aufgrund vieler blöden Situationen eben die Kontinuität nie wirklich gefunden haben, die Konstanz.
Und das ist genau der Punkt, wo ich, wie wenn du mir nach meinem Skript nachreden würdest quasi, das ist genau der Punkt, wo ich einhaken möchte. Es sind teilweise ja wirklich sehr, sehr schwankende Leistungen und in einem relativ kurzen Zeitraum. Das beste Beispiel oder eines der Beispiele waren eigentlich die jüngsten zwei Spiele vor der Pause. Da gewinnt man am Mittwoch 6-0 gegen Bozen, ein Team, und hat das Team hat eine der besten Leistungen in dieser Saison wahrscheinlich geboten. Und dann fährt man am Sonntag nach Klagenfurt und geht 0-4 unter. Vielleicht auch, wenn es keine 0-4 Partie war. Aber es war gegen Bozen wahrscheinlich keine 6-0 Partie. Wie kann man sich das irgendwie erklären?
Also die Partie am Mittwoch auf jeden Fall, da haben wir schon so gespielt in den Trainings davor. So, es klingt jetzt blöd, aber es ist höchste Eisenbahn, dass wir die Spiele gewinnen, weil sonst wird es ganz eng zum Ende hin. Und gegen Bozen ist trotzdem auch sehr viel Feier noch von der Vergangenheit. Also da,
ja,
da ist immer Feier drinnen gegen die Partien und so sind wir reingegangen und irgendwie so richtig mit dem Willen und mit dem Glauben, dass wir das gewinnen. Und das ist trotzdem ein Punkt gewesen, auch, dass wir daheim gespielt haben gegen Bozen. Weil heuer daheim hat es eigentlich meistens recht gut funktioniert.
Das ist richtig.
Und dann Klagenfurt.
Man muss bei Bozen auch sagen, zudem hat der Spielfilm im Spiel halt auch wirklich gepasst.
Ja.
Genau. Weil wenn das erste nicht fällt und das zweite nicht gleich drauf fällt, sage ich jetzt einmal, ist es vielleicht, wenn es mit 0-0 in die erste Pause geht, ist vielleicht auch eine andere Partie.
Ja. Ja, vor allem, das war eben so ein Spiel, wie du das gerade angesprochen hast, das waren eigentlich so Tore, die halt nicht jetzt über drüber schön ausgespielt waren, oder so, sondern einfach durch das, wir haben sich das Glück erarbeitet, dass die Scheiben einhuft. Und das haben wir die Saison eben nicht so oft gehabt, dass wir dann so glückliche Tore geschossen haben und einfach irgendwie so von Schimmern schon geschossen und einen und so, das hat ihm gefällt. Und dann eben am Freitag sind wir eigentlich überrumpelt worden, habe ich das Gefühl gehabt. Also es war schon oft, und das haben wir gewusst in Klagenfurt, dass die sehr stark ins Spiel starten immer und mit sehr viel Speed, und das ist halt wie Klagenfurt spielt. Aber wir haben sie von dem so, mein Gefühl war irgendwie eigentlich so, wie sagt man da?
Ein bisschen überrumpeln so lassen.
Überrumpeln lassen und einschüchtern lassen. Das. Und dann eben gleich mal ein Gegentor gekriegt und dann irgendwie nimmer in unser Spiel gefunden, dass wir dann irgendwie, ja, haben wir irgendwie keine wirkliche Gegenwehr mehr gefunden.
Aber ist das nicht, sind diese zwei Spiele gleich hintereinander, ist das nicht die Kurzform von dieser Saison? Weil man einfach in die Auswärtsspiele ein ganz anderes Gesicht irgendwie bis jetzt gezeigt hat. Weil, ohne dass ich es jetzt irgendwo notiert habe, aber ich glaube, es sind 14 Punkte, die man bis jetzt auswärts gemacht hat, aus 20 Spielen. Das ist, kann ja nicht genug sein, sage ich jetzt mal.
Nein, das ist auf keinen Fall genug. Und das wissen wir, aber es, ja, wie es so oft heißt, es ist so schwer, dass du halt findest, woran liegt es denn eigentlich wirklich? Und das fragen die Fans dann auch oft, und das verstehe ich also, ja, muss man vielleicht was ändern an der Anreise oder einen Tag vorher fahren oder ich glaube nicht, dass es an dem liegt, aber ja,
wenn man wüsste,
was man ändern muss, dann würde man es eh da,
dann hätte man es wahrscheinlich schon.
Trotzdem ist oft so, generell heuer in der Liga ist mir das vorkommen, dass Teams, ich weiß jetzt die Statistik nicht, aber generell daheim Teams besser spielen als auswärts.
Absolut.
Und das ist belegbar. Wir sind, glaube ich, nicht die Einzigen, denen es so geht. Vielleicht sind wir schon speziell ein bisschen, halt spezielle Tendenz, aber es fällt alle Teams her schwer, auswärts zu gewinnen. Und ja, es würden einige ändern, wenn wir wissen, woran es liegt.
Es würde sich da ein eigener Artikel verfassen lassen, aber es ist tatsächlich so, dass heuer eklatant mehr Punkte daheim eingefahren werden als auswärts. Was ja für die Heimfans natürlich ein bisschen, was ja wieder passt. Ja. Genau. Dann sind wir nach wie vor bei den Leistungsschwankungen, und da wurden diese Leistungsschwankungen eigentlich vor allem in der Defensive sichtbar. Man hat ähnlich viele Tore wie in der Vorsaison erzielt, plus minus, ja. Und man ist ligaweit auch nicht so weit hinter den Top-Teams. Allerdings habt ihr zwischen 30 bis 40 Tore mehr erhalten als die defensiv stabilsten Teams der Liga. Ist das etwas, was euch auch gesagt wird und auffällt, oder ist es einfach passiert es eher zufällig?
Nein, also es ist uns schon aufgefallen auf jeden Fall, und wir haben zwei spezielle Situationen, wo wir viel Gegentore kriegen, an denen wir jetzt auch im Break zum Beispiel gearbeitet haben. Aber ja, es war trotzdem, es sollte kein Ausrede sein, aber wir haben trotzdem eben mit Verletzungen in der Verteidigung, mit Mac und mit mir, zwar, sagen wir, eher defensiv stabilere Verteidiger verloren für gewisse Zeiten. Das hat sicher nicht geholfen. Aber ja, ich glaube, dass dann oft eben der Frust, dass man eben oft im Rückstand war, eigentlich bei den Spielen, dass der Frust dann groß ist und man eher sagt, boah, ich will nur ein Tor schießen. Und dann eben, dass es eigentlich genau nach hinten losgeht oft. Das habe ich heuer ein paar Mal das Gefühl gehabt. Und dann bricht halt das Ganze ein bisschen zusammen und dann
frisst man mehr Gegentore als eigentlich.
Genau.
Ja, genau. Vom Gefühl her hat der Philipp Lukas auch tendenziell den Torhüter früher ziehen müssen oder gezogen auf jeden Fall. Und das waren definitiv mehr Empty Netter als in die Vorjahre. Das gehört auch zum Teil zur Wahrheit dazu. Genau. Wie sehr nagt das Ganze an dir als Verteidiger, dass es einfach defensiv Sachen zu optimieren gibt?
Dass es Sachen zum Optimieren gibt, nicht, aber so wie es jetzt gelaufen ist, das schon. Also ich bin generell ein Typ, der gern optimiert und sich von anderen was abschaut, von besseren und so. Aber es sind einfach oft so riesige Breakdowns gewesen in der Verteidigungszone zum Beispiel, die eigentlich so nicht passiert sind in der Vergangenheit und die uns dann oft das Knack gebrochen haben in den Spielen. Aber das Gute ist, dass wir nur ein paar Spiele vor uns haben und die Playoffs vor uns haben und das jetzt eigentlich zählt, in der Zukunft das besser machen, als in der Vergangenheit irgendwie herumzuschauen, was irgendwie nicht passt hat.
Nur für die Hörer ganz kurz, kannst du uns kurz erläutern, was ist ein Breakdown genau? Das sagt der Phil meistens auch im englischen Begriff in die Interviews nach dem Spiel und man kann sich darunter, es gibt mehrere Varianten, was man sich darunter vorstellen könnte. Was heißt Breakdown genau?
Extremer Fehler, sage ich mal. Also grundsätzlich haben wir alle unsere Positionen in der defensiven Zone. Und dann passiert es halt oft, dass der erste Spieler geschlagen wird, weil er zum Beispiel zu aggressiv gegangen ist. Und das ist aber ein gewisser Teil in unserem Spiel, das ist okay. Also lieber mal zu aggressiv gehen und geschlagen werden, weil man hat ja nur die anderen Spieler hinter sich. Aber dann sollte halt kein Domino-Effekt sozusagen entstehen, dass dann der Nächste wieder einspringt, weil er halt irgendwie eine Verzweiflungstat startet und dann der Nächste und dann hast du halt auf einmal einen Gegner alleine vom Tor.
Genau.
So, und das ist halt dann so ein Breakdown. Es gibt halt verschiedene Orten. Es gibt da, wenn der Gegner zum Beispiel einen Rush gegen uns fährt und eben der Backcheck in der Stürmer einen Fehler macht oder wo man halt nicht in unserem System spielt. Also eher ein Systemfehler und nicht wirklich so ein individueller Fehler
okay,
wie ein Breakdown. So.
Okay. Und das trifft eigentlich dann ganz gut. Spieler schlagen, wenn man das nur übersetzt, kommt aus dem Englischen, beat the player. Und dann da ist gemeint überspielen wahrscheinlich, oder?
Genau.
Ja. Genau. Also aus dem Spiel nehmen wir quasi so in die. In
oder
die,
überlaufen.
Überlaufen, ja. Genau, ja, ja. Genau. Okay, dann glaube ich, haben wir das. Und das, weil wir gerade darüber reden, das ist mir zum Beispiel in Klagenfurt aufgefallen, dass bei zumindest zwei Tore, dass der gegnerische Stürmer sehr, sehr viel Platz gehabt hat, jetzt positiv formuliert. Ist das etwas, das vielleicht auswärts dann öfter vorkommt, als in Heimspielen? Weil das war zum Beispiel was ich imponierend gefunden habe beim Heimspiel gegen Bozen. Man war sehr, sehr nahe am Gegner dran. Man hat immer wieder die abprallenden Scheiben irgendwie wegwischen können und klären können oder weiterverarbeiten können. Das ist gefühlt in Klagenfurt nicht hat nicht funktioniert.
Ja, das stimmt. Also die haben oft, wir nennen es in Softspot, also so nicht in der Mitte vor unserem Tor, sondern so ein bisschen seitlich.
Seitlich, ja genau.
Das sind so die Softspot, nennt man das.
Die erweiterten von den Torstangen vielleicht. Die
ja, genau, Punkte so ungefähr. Ja, genau. Also nicht ganz auf dem weiten Flügel, aber auch nicht ganz auf der starken Seite bei dem Flügel, sondern so der findet irgendwie so einen kleinen Bereich, so ein Loch sozusagen, das er ausnutzt. Und ja, und wann oft fängt es halt dann trotzdem an, dass der erste Spieler nicht die Scheiben stoppt im Eck sozusagen und einen weiteren Zweikampf erarbeitet sozusagen, sondern dass der erste eben geschlagen wird, der erste Spieler aus dem Eck. Und dann rennt man halt hinten nach und dann ja, steht halt irgendwo dann nochmal einer frei.
Ergeben sich solche Räume, genau. Okay, jetzt haben wir zum Beispiel dieses 0-4 und das ist das versprochen das letzte Mal, dass ich drauf einmal dumm reite. Dann geht man nach 60 Minuten geschlagen in die Kabine. Wie kann man sich das vorstellen? Wenn man gute Leistungen erbringt und dann gibt es immer wieder so Spiele, wo man ein bisschen gefühlt ein bisschen zurückfällt. Was macht das mit einer Kabine? Wohl wissend, was ihr letztes Jahr im Playoff geleistet habt und vor allem auch mit dem Setting in der Kabine.
Es ist eher leise geworden in der Kabine, weil jeder gewusst hat, eigentlich haben wir uns in vielen Belangen eigentlich, haben wir das Spiel verloren. Also es war nicht so, dass jetzt die Heiser besser waren oder besser sind, sondern wir haben aufgrund unserer Fehler das Spiel verloren. Und das ist eher das, was dann nagt an die Spieler. Auf der anderen Seite ist es die Kunst, dass man eben sagt, hey, das war jetzt ein Spiel, wir müssen nach vorne schauen und abhaken. Und ja, dann wird sicher analysiert das Spiel am nächsten Tag vor allem. Aber so direkt nach dem Spiel ist eher so, ich sage mal, eine angefressene Stimmung in der Kabine. Mhm.
Vollkommen logisch, ja. Diesen Spagat, den du erwähnt hast, dass man sagt, okay, es ist ein Spiel, aber es geht jetzt weiter, es muss weitergehen, das ist auch wahrscheinlich ein Teil deiner Arbeit in der Leadership Group als Assistant Captain, der du ja bist. Was habt ihr gemacht, dass der Zusammenhalt innerhalb des Teams nicht auseinanderbricht? Gibt es spezielle Dinge, die ihr als Leadership Group umgesetzt habt?
Es sind eher so, ich würde jetzt sagen, nicht als große Gruppe, dass man jetzt was macht, aber dass man zu manchen Spieler, die zum Beispiel in einem Spiel einen Fehler gemacht haben, der vielleicht entscheidend war, dass man eher so einzelne Spieler dann außerpickt und sagt, hey, jeder macht Fehler, es ist keiner angefressen auf eine Person. Also, dass man das auch Leute klar macht und das ist nicht ein Spieler schuld, dass man ein Spiel verliert. Aber grundsätzlich ist das in unserer Mannschaft eh kein großes Problem, weil wir einfach eine sehr harmonische, eingespielte Truppen sind und jeder versteht sich gut. Also das habe ich so davor noch nie erlebt, so wie es bei uns in der Mannschaft ist. Und eigentlich ist dann nicht einmal wirklich nur die Leadership Group dafür verantwortlich, sondern das macht jeder für den anderen. Und ich glaube, das ist auch was ganz was Besonderes bei uns in der Mannschaft.
Aber wird es dann auch einmal laut? Oder ist es, kennt jeder seine Aufgaben und weiß jeder seine Fehler ohnehin so, dass man nicht laut werden muss?
Es wird schon laut, aber nicht mehr nach dem Spiel. Also das ist eher sowas zwischen halt auf der Bank während dem Spiel oder in den Pausen, wo ich da die Emotionen manchmal entladen, aber immer auf eine respektvolle Art und Weise, also nie angreifend gegen irgendwem gegenüber, sondern so als einfach das Bedürfnis zu haben oder das Gefühl haben, dass man der Mannschaft irgendwie einen extra Push geben muss und irgendwas muss man halt ändern und eher in dem Sinne, als dass man jetzt schimpft. Also es ist immer mit dem Hintergedanken, hey, ich mag eigentlich mehr ausholen aus der Mannschaft und nie irgendwie schimpfend, wann geschrien wird. Und ja, nach dem Spiel ist dann eher so, hey, Kopf hoch und eher aufmuntern trotzdem.
Gehen wir noch ein bisschen zu deiner persönlichen Saison. Du hast es schon angesprochen, die Saison wurde Ende November unterbrochen. Du bist wegen einer, ich habe im Kopf irgendeine Muskelverletzung. Stimmt das? Was bei dir auch so ein Muskelfaserriss?
Ja, ich habe einen ziemlichen Riss in einem Bauchmuskel gehabt.
Okay. Du bist auf jeden Fall 15 Spiele lang ausgefallen, wenn ich das richtig heraus recherchiert habe. Wie schwierig war diese Zeit und vor allem, wie geht es dir jetzt nach der Pause? Bist du wieder bei 100%?
Ja, also ich bin auf jeden Fall bei 100% und ich merke gar nichts mehr von der Verletzung. Das ist gut. Aber die Zeit während der Verletzung war sehr schwer, weil das war immer eine sehr schwierige Zeit für die Mannschaft und man leidet einfach mit. Und ja, ich habe trotzdem versucht, meinen Teil beizutragen als Freund und trotzdem Leader in der Mannschaft von den anderen Spielern. Aber für mich ist es extrem schwer, vor allem wenn ich auf der Tribüne sitze und das Spiel zuschauen muss. Eben muss, teilweise. Ja, klar. Und ich bin dann oft in der Kabine schon sitzen geblieben und habe es mir eher im Fernsehen angeschaut, weil dann für mich ist es leichter, im Fernsehen das Spiel anschauen und eher ein bisschen neutraler und taktisch zu beobachten. Mhm. Als wenn ich in der Halle bin, dann kitzelt so den Fan in mir außer.
Der und dann ist die Emotion dabei wahrscheinlich.
Der sehr leidet. Ja. Und ja, war, obwohl ich nicht gespielt habe, für mich mindestens genauso schwierig, wie für Mache, die gespielt haben in der Zeit.
Mhm. Wie zufrieden bist du mit deiner persönlichen Saison?
Ja, zufrieden grundsätzlich. Natürlich, ich habe am Anfang vom Jahr immer eine kleine Verletzung gehabt. Die hat mich auch ziemlich angefeiert.
Aber ausgefallen bist du nicht, glaube ich, oder?
Doch, ein paar Spiele. Also ich war 3 oder 4 Wochen, bin ich ausgefallen.
Ja, aber Preseason war das, oder?
Nein, es war schon Saisonstart.
Ah, wirklich?
Okay. Ja, das war so noch ein paar Spiele.
Dann habe ich das.
War im Training eine Verletzung.
Mhm.
Ich bin ein Spieler, ich bin gern einfach konstant. Jedes Spiel meine Leistung bringen und ich glaube, das schaffe ich grundsätzlich sehr gut. Aber irgendwie das Jahr war wieder ein bisschen verhext und das ist das, was mir ein bisschen eigentlich, ich weiß, dass ich nichts dafür kann, aber es ärgert mich, dass ich eben 2-mal ausgefallen bin heuer. Mhm. Und das ist das, wo ich irgendwie, ich habe das Bedürfnis, an dem arbeiten zu müssen, obwohl ich oft oder bei den 2 Sachen eigentlich nichts dafür können habe. Das waren halt einfach blöde Umstände, aber für mich ist eher gerade mit dem Spiel grundsätzlich bin ich zufrieden. Ich würde aber wieder gern, weil das letzte Jahr und so die Jahre davor immer ein bisschen verhext waren für mich verletzungstechnisch, einfach eine volle Saison spielen und das ist eben das Ziel, dass ich mich auf das vorbereite für nächstes Jahr dann im Sommer.
Wie geht man, und jetzt sind wir eigentlich schon beim dritten Teil des Gesprächs, in dem wir über die Zukunft sprechen wollen, mit der Ungewissheit um, was die Zukunft leistungstechnisch für euch bringen wird. Weil einerseits könnte die Saison für euch in 5 Spielen oder nicht einmal 2 Wochen beendet sein. Andererseits könntet ihr im anderen Extremfall in den kommenden 2,5 Monaten noch 29 Spiele vor der Brust haben. Mehr wird es nicht. Also das ist die positive Nachricht. 29 Spiele sind das Maximum von jetzt weg.
Grundsätzlich das Gute ist, finde ich, dass wir alles selber in der Hand haben jetzt noch. Also es ist nicht so, dass wir jetzt auf irgendwen hoffen müssen, dass wer verliert, dass wir irgendwie doch reinkommen. Wir haben es selber in der Hand, dass wir in die Pre-Playoffs kommen. Mhm. Und das ist auf jeden Fall positiv. Und eben, jetzt ist eigentlich die Woche mit den 3 Spielen, eins eben in Vorarlberg und dann 2-mal daheim. Das ist jetzt so eine Sequenz, auf die wir uns konzentrieren. Und dann die Wochen drauf nur einmal mit 2 Spielen.
Mhm.
Und ja, dann geht es trotzdem, also weiter nach vorne schauen wir eigentlich gar nicht. Also wir müssen jetzt unsere Sequenzen gewinnen, so, das ist in unserem Kopf. Und recht viel weiter denkt man gar nicht, weil das ergibt sich dann eh. Und wie wir gesehen haben im Playoff, kann sehr viel dann passieren.
Wie bereitet man da die Körper auf diese Strapazen vor? Weil wie gesagt, im Prinzip ist eigentlich die letzte Pause bis Finale Spiel 7 im Extremfall.
Ja, also wir bereiten uns eigentlich schon seit 7 Monaten oder eigentlich schon fast ein Jahr jetzt vor allem im Sommer dazu. Also genau für das arbeiten wir ja und es ist ja trotzdem eine Saison aufbauend gestaltet fast. So, es ist jetzt nicht so, dass man im Sommer trainiert und dann schaut man, dass man halt über den Winter kommt und man baut auch schon langsam, sondern eigentlich ist das Ziel, dass mindestens das, was man im Sommer aufbaut, körperlich, die Kondition, dass man das heute über den Winter, wenn nicht sogar ausbaut eigentlich. Und eigentlich bereiten wir uns seit einigen Monaten schon auf das vor, was jetzt kommt. Und jetzt ist trotzdem eben das Break ist uns sicher zugute gekommen, dass wir dann nur mal körperlich und trotzdem auch mental an uns arbeiten können haben. Und dann hast du einfach beißen, wenn so viele Spiele sind. Also ich glaube, da helfen die Emotionen natürlich in die Playoffs auch. Aber grundsätzlich haben wir einen guten Grundstein gelegt in der letzten Zeit.
Und wer mehr dazu über die körperliche Fitness und so wissen will, der kann sich die jüngste Folge des Eisbrecher-Podcasts anhören. Da waren wir zu Gast beim Bernie Schimpel. Und der bereitet ja die Black Wings physisch auf die Top-Leistungen, die gebraucht werden in den Playoffs vor. Das Physische ist die eine Seite. Manchmal kann es aber auch mental ziemlich zach sein. Vor allem, und das hat auch der Bernie Schimpel gesagt, das äußert sich dann auch in der Leistungsdiagnostik quasi, wenn man zum Beispiel in einer Serie wie letztes Jahr gegen Graz, wenn man hinten liegt und wenn man immer wieder in die Overtime muss. Das ist ein negativer Stress, wie er es genannt hat. Gibt es auch Vorbereitungen, die du mental machen kannst, vor dem Playoff schon? Oder wird sowas angeboten?
Grundsätzlich so wird nichts angeboten. Also ich arbeite auf jeden Fall abseits von der Eishalle mental an mir und mit wem, was mir auf jeden Fall hilft. Und ja, es ist so schwierig, das für ein Team generell zu machen, weil einfach so viele verschiedene Charaktere da sind und wie das angegangen wird. Mir ist wichtig, dass ich dran arbeite und das ist nicht einmal unbedingt so Eishockey-spezifisch, sondern generell Stressmanagement und Stressabbauübungen zum Beispiel auch mit Atmen, solche Dinge. Aber ich glaube, der Stress halt für mich ist so, dass ich während dem Spiel den Stress gar nicht so spüre, sondern eigentlich eher am Tag danach, weil es einfach dann nur nacharbeitet. Für mich ist das eher und da kann ich halt daheim sehr gut. Deswegen arbeite ich an mir, dass ich das daheim gut lösen kann und ein bisschen so Stress abbauen kann.
Okay. Vielleicht hilft da natürlich, und das ist wahrscheinlich die größte Veränderung in deinem Leben seit dem ersten Gespräch, das wir geführt haben. Du bist seither Papa geworden. Wie sehr erdet das Papasein?
Sehr. Also ich glaube, dass ich als Mensch sehr gewachsen bin im letzten Jahr oder ein bisschen mehr als ein Jahr. Und ja, es ist halt anstrengend. Das, glaube ich, kann jeder bestätigen, der ein Kind oder Kinder hat.
Aber ich glaube, das ist was, auf das man sich einstellen muss bis zu einem gewissen Grad. Das hört man eh überall.
Genau. Aber da muss ich auch Lob an meine Frau aussprechen. Also die ist eine super Entlastung, vor allem jetzt, wo viele Spiele sind oder wann viele Spiele sind, übernimmt sie die Nächte alleine und so. Also das ist auf jeden Fall wichtig, dass ich genug schlafen kann. Und aber so an den Nachmittagen oder Zwischenspieltagen ist einfach gut, dass man auf andere Gedanken kommt. Und ich finde, es weckt das innere Kind in mir wieder ein bisschen. Also man macht wieder Dinge, die man in der Kindheit immer schön gefunden hat. Die schaut man, dass man jetzt dem eigenen Kind weitergibt. Man kommt viel aus in die frische Luft. Man weiß nicht, das klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber einfach in Streichelzoge wieder mal solche Dinge, das erdet auf jeden Fall solche Dinge, wieder eigentlich banale Dinge schätzen lernen und auch natürlich oft die Ablenkung dann vom, wenn es vielleicht nicht so gut rennt, dass trotzdem daheim immer ein Lächeln auf mich wartet.
Vor allem dieses Lächeln ist bedingungslos, egal wie das Spiel gerannt ist.
Genau. Und da gibt es eh, das war ein Spiel, ich weiß jetzt nicht mehr genau, was für ein Spiel, ich bin eigentlich ein bisschen oder ziemlich angefressen heimgekommen und bin um Mitternacht heimgekommen, weil ich mal spätes Heimspiel war und so. Und auf einmal steht meine Frau mit dem Kind da, weil er nicht mehr schlafen wollte. Und dann war das auch so, das einfach das Spiel eigentlich so ein bisschen vergessen. Und es war zwar anstrengend, dass ich in der Nacht munter war, aber andererseits war es eine schöne Ablenkung.
Voll. Und wenn es nicht hilft, dann gibt es noch eine Option und das haben wir, da haben wir ein Video von dir gesehen, im Dezember, glaube ich, war das oder so, oder war es Oktober schon, oder war es Jänner vielleicht, ich weiß nicht, aber auf jeden Fall, du warst in der Donau Eisschwimmer. Ja. Ist das was du regelmäßig machst?
Nein, eigentlich nicht. Also, okay.
Spezielle Aktion oder was? Oder?
Ja, es war im Advent, Anfang, Mitte Dezember war das. Das war eine Aktion vom Samariterbund. Da ist das jährliche Fackelschwimmen. Das ist so zum Gedenken der verstorbenen Einsatzkräfte während Einsätzen und so. Um das geht's da. Und ist ein schönes Event gewesen mit verschiedensten Organisationen. Und ja, da habe ich gern mitgemacht. Ich probiere gern neue Sachen aus. Aber grundsätzlich Eisbaden tue im Sommer und so nach dem Training gerne. Aber ich würde jetzt nicht einfach so in die Donau hupfen.
Okay. Aber dann ist das eine wirklich coole Aktion, muss man sagen, gell? Die man da ein bisschen vor den Vorhang holen könnte, was der Samariterbund da macht. Genau.
Ja, genau. Und ich finde, die sind bei uns bei jedem Spiel und sind da und sorgen für Sicherheit. Und ich finde, dann kann man gerne was zurückgeben.
Voll. Schauen wir auf die 5 Spiele, die noch verbleiben im Grunddurchgang. Feldkirch auswärts, Wien daheim, Ljubljana daheim, Budapest auswärts und Graz daheim. Es sind also 2 Duelle gegen direkte Konkurrenten um die Pre-Playoff-Plätze. Hilft es oder macht es zusätzlichen Druck?
Ich würde sagen, es hilft. Weil das sind Punkte, die wir gewinnen und die anderen verlieren können. Das heißt, das sind eigentlich fast doppelt, die Spiele. Und es sind trotzdem potenzielle Gegner für das Pre-Playoff. Und da kann man jetzt schon mal ein Zeichen setzen. So wie es witzig, dass heuer wieder das letzte Spiel gegen Graz ist, so wie letztes Jahr im Grunddurchgang.
Ja.
Und da haben wir auch schon ein Zeichen gesetzt, wie wir spielen werden im Playoff.
Wohlgemerkt, ne? Letztes Jahr war es nicht Graz, die waren spielfrei in der letzten Runde.
Oder genau, aber.
Und ihr habt dann gespielt gegen die Pioneers.
Genau, aber das letzte Heimspiel oder so war das, glaube ich, daheim.
Kann sein, ja.
Wo wir, ich glaube, 3-2 haben wir das gewonnen und da haben wir echt ein Zeichen gesetzt, wie wir spielen werden. Mhm. Und das kennen wir jetzt auch wieder, auch wenn es vielleicht andere Gegner werden, aber wir können dann alle ein Zeichen setzen, dass wir, wie wir spielen wollen und ja.
Man kann Zeichen setzen, vor allem auch gegen Freunde und Bekannte eigentlich. Bei Wien wären das der Erik Kirchschläger und der Lorenz Lindner. Und bei Graz der Lukas Hadum. Wie geht es dir da damit, dass es, solche Spiele sind ja wahrscheinlich trotzdem nach wie vor was Besonderes, oder?
Ja, also grundsätzlich sind Spiele gegen Graz und Wien eh immer besonders irgendwie, weil auch, die haben immer schon einen guten österreichischen Stamm gehabt, auch vom Nationalteam und so, wo man Leute kennt. Aber natürlich, wenn da gute Freunde nur mal spielen, ist das für mich immer extra Motivation, weil gegen einen Kindheitsfreund will man auf keinen Fall verlieren. Ja, aber es ist dann auch immer lustig, wenn man nachher dann einmal telefoniert, vor allem mit dem Luki, nach den Spielen quatscht und so. Dann, ja, das sind eigentlich immer wieder so Spiele, wo man erinnert wird, hey, ich habe da drüben einen Freund, mit dem ich nach dem Spiel wieder mal quatschen kann und so. Und das sind natürlich intensive Spiele. Und so wie es heuer ist, auch wahrscheinlich extrem wichtige Spiele für Punkte. Mhm. Aber auf der anderen Seite ist natürlich schön, wenn man wieder eben einen Freund von früher und so sieht.
Und sie kämen beide nach Linz.
Genau.
Das muss man dazu sagen. Wird davor schon hin und her geschrieben, vor den Spielen?
Ich muss gestehen, mit dem Kirschi habe ich eigentlich fast gar keinen Kontakt. Mhm. Aber mit dem Luki bin ich eigentlich immer im Austausch, immer wieder. Mal öfter, mal weniger. Es ist halt auch ein bisschen Zeit und Spielplan abhängig. Ja, wir werden uns nicht speziell über das Spiel austauschen, aber wir haben grundsätzlich immer wieder Kontakt.
Was wird es deiner Meinung nach brauchen für aus diesen 5 Spielen, um in die Pre-Playoffs einzuziehen? Das Ziel sind natürlich 5 Siege, aber man wird wahrscheinlich nicht, also es werden wahrscheinlich nicht 15 Punkte benötigt werden. Wovon geht ihr aus und was schätzt du, was es brauchen wird?
Grundsätzlich spielen wir jedes Spiel auf Sieg auf jeden Fall. Also
Ihr seid Profisportler, ja. Also das ist, man geht nicht in ein Spiel, dass man es verliert. Also das ist mir vollkommen klar. Insofern ist es natürlich eine blöde Frage. Aber
ich hätte noch keinen gehört, der jetzt in der Kabine irgendwie zum Rechnen angefangen hätte. Wenn wir so spielen, geht es aus oder wenn so nicht. Aber wie vorher schon angesprochen, die zwei direkten Gegner müssen wir eigentlich schlagen. Und dann noch ein, zwei Siege braucht es sicher, dass wir da auf der sicheren Seite sind. Und nicht nur, wir wollen eigentlich nicht nur jetzt in die Pre-Playoffs sein, sondern trotzdem auch, wie wir ziemlich am Anfang von der Folge schon geredet haben, mit Heim- und Auswärtsstärken und Schwächen, wäre es natürlich extrem wichtig für uns, dass wir mit dem Heimrecht in die Pre-Playoffs starten.
Gibt es einen Wunschgegner für die Pre-Playoffs? Ist die nächste blöde Frage, aber ich stelle das einfach.
Ein österreichisches Team.
Okay. Können Pre-Playoffs auch sowas wie ein Vorteil sein? Weil man zum Beispiel im Flow ist, dann, wenn die anderen eine Woche gestanden sind?
Ja, man hat auf jeden Fall schon, man ist im Playoff-Hockey sozusagen. Also das kann auf jeden Fall helfen. Natürlich, körperlich gesehen, ist kein Vorteil, dass wir spielen müssen. Aber so von der Einstellung her, wie man ins Viertelfinale geht, wie man sich vorbereitet auf ein Playoff-Spiel, ist natürlich dann schon hoffentlich nur zweimal passiert davor und nicht dreimal. Und das kann sicher ein Vorteil sein. Und ich glaube, das war gegen Bozen 2023, wo eine Viertelfinalserie war mit Spiel 7. Also
da war es davor Graz.
Genau.
Genau. Und da war es ja eigentlich ähnlich, weil da hat man das Heimspiel nämlich, hat man verloren, hat kein Playoff, also man hat bis zum 2-0 im ersten Drittel gut gespielt, dann hat man, ich unterstütze das jetzt einfach, dann hat man aufgehört zum Spielen, dann ist Graz zum Ausgleich gekommen, hat das Ding tatsächlich irgendwie 4-2 gewonnen und man war auf einmal in der Pre-Playoff-Serie zurück. Und hat dann anfangen müssen, Playoff-Hockey zu spielen. Und das ist dann Gott sei Dank gelungen.
Ja. Und den Schwung dann auch eben in die Viertelfinalserie mitgenommen. Und das dann im Spiel 7 in Overtime nicht gereicht hat, ist...
Das ja, war unglücklich.
Passiert halt so, ja.
Genau.
Aber es hat genauso in eine andere Richtung gekommen. Genau. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es jetzt gleich von Haus aus, nur weil man das spielen müsste, irgendwie ein schlechtes Zeichen für Viertelfinale sein könnte.
Wir sind bei der letzten Frage in diesem Gespräch angekommen und die wäre, was muss in dieser Saison noch passieren, dass es für euch eine positive, eine erfolgreiche Saison ist?
Natürlich ein Viertelfinale zu erreichen, ist auf jeden Fall was auf jeden Fall wichtig wäre, dass wir da uns zumindest da nur die Chance geben, einen positiven Abschluss zu finden für uns. Weil wie man letztes Jahr dann gesehen hat, da war zwar der Grunddurchgang um einiges besser als heuer, aber eigentlich redet jeder über das, was im Playoff passiert ist und nicht über die 50 Spiele vorher gefühlt. Und eben im Playoff kann dann alles passieren und deswegen, da will ich jetzt nicht zu viel irgendwie, wo wir hin wollen oder so, aber einfach wieder unser Eishockey im Playoff zu spielen, wird glaube ich ein sehr positives Bild auf die Saison richten und ja, dann ist sehr abhängig davon, gegen wen wir spielen und wie es dann ausgeht, aber das ist eigentlich das Einzige, was jetzt nur in unserer Macht steht, dass wir unser bestes Eishockey im Playoff spielen können.
Alles klar, wir sind am Ende unseres Gesprächs angekommen. Gerd, danke, dass du dir so ausführlich Zeit genommen hast. Ich sage danke und alles Gute für die Playoffs.
Ja, danke und das Glück nehme ich gern mit.
Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, möchte ich für die Aufmerksamkeit danken. Unseren Podcast finden Sie überall, wo es Podcasts gibt. Mehr zum Thema Eishockey lesen Sie auf nachrichten.at/blackwings. Alle Eisbrecher-Episoden hören Sie unter nachrichten.at/eisbrecher. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns im Auge und im Ohr behalten. Servus und auf Wiederhören.